Mich hat das wirklich reingenommen, hat mir sehr gut getan. Ihr habt das wirklich gut gemacht. Ich weiß, ihr hattet Angst, dass eure Stimme nicht durchhält. Hat super geklappt. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf, darf ich ja sagen. Ich war ja schon mal, ich habe jetzt überlegt, wie lange ist es her? Es ist ein Jahr oder knappes Jahr. Ich glaube, im Frühjahr war ich ja schon mal bei euch und durfte euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Markus Habicht, bin verheiratet, habe zwei schon erwachsene Töchter und einen kleinen Hund. Ich bin etwas über 40 Jahre alt. Warum lacht ihr? Also schon länger. Ich bin jetzt 56 und fühle mich aber noch relativ jung und meine Familie hat mich jung gehalten. Meine Frau ist fast 10 Jahre jünger. Ihr wisst, die halten einen dann auf Trab. Und so glaube ich, dass ich mich noch nicht fühlen muss wie ein fast 60-Jähriger. Ich darf heute wieder bei euch sein und darf heute ein bisschen darüber teilen, was mein Herz ist. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich euch ja erzählt, wie das überhaupt in meinem Leben ausgesehen hat und warum ich eigentlich heute hier bin. Weil die Geschichte meines Lebens war ja nicht so glatt gelaufen und ich bin als Kind gläubiger Eltern ja doch ziemlich auf Abwege gekommen. Darf ich mal fragen, wer war damals dabei? Oh, das sind ja fast alle. Okay, die anderen, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, ihr könnt auf die nachher zugehen, die Hand gehoben haben, könnt sie fragen, ob es sich lohnt, dieses Buch zu kaufen. Weil das ist meine Lebensgeschichte. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dürft ihr die gerne nachher am Stand mitnehmen für 4 Euro Spende für unser Hilfswerk und könnt euch da nochmal reinnehmen lassen. Ich möchte heute Morgen jetzt nicht viel Zeit für nehmen, nur vielleicht so viel, dass ich eben, trotzdem ich kindgläubiger Eltern bin, eben ganz andere Wege gegangen bin. Und wir wissen ja, dass der liebe Gott keine Enkelkinder hat, sondern hat nur Söhne und Töchter und dazu muss ich selber die Entscheidung treffen, die Vaterschaft Gottes anzunehmen. Das hat bei mir gedauert, bis ich 28 Jahre alt war und ich mein Leben völlig an die Wand gefahren hat und erst nach dem Selbstmordversuch Jesus wirklich kennengelernt habe, wie er wirklich ist. Und an dem Zeitpunkt ist mein Leben spannend geworden, auch wenn ich vorher dachte, mein Leben sei spannend mit schönem Auto und dies und jenes. Da ist mein Leben spannend geworden in jeder Hinsicht und mein Gott hat meinen Weg, wir haben gerade ein Lied gesungen, wo es heißt, nimm mich. Und oft ist es ja dann doch so, ich darf doch ganz offen zu euch sein. Ne? Wir gehen mal davon aus, dass ich das darf. Manchmal ist es ja so, dass wir auch in den Gemeinden beten, Herr, sende mich, nee, wie heißt es, hier bin ich. Sende meinen Nachbar, der links von mir, der hat viele Qualitäten, den könntest du bestimmt gut benutzen. Nein, Gott möchte, dass er uns senden darf. Und wisst ihr, was ich sagen darf, nach fast 30 Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, ich habe in meinem Leben einiges durch die Mission gesehen. Ich darf eins sagen, Gott hat nie überfordert. Gott hat nie überfordert. Er hat immer Treue gehalten und er hat in seinen Berufungen immer sich danach ausgerichtet, zumindest in meinem Leben, was für Fähigkeiten ich habe und zu was ich geeignet bin. Und er hat mich nie überfordert mit irgendwelchen Aufträgen oder irgendwelchen Dingen und dann einfach gesagt, so jetzt guck mal, wie du da durchkommst, sondern er hat immer die berufen, aber dann auch befähigt und dann zu Exzess geführt, also zu Erfolg geführt. Erfolg heißt, dass Gottes Geist immer mehr unser Leben verändern darf. Und wenn ich so die Bibel lese, dann ist eines meiner Hauptgebete tatsächlich geworden, Herr, und ich bete das wirklich täglich in meiner Andacht, Herr, lass die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar werden. Weil dann verändert sich mein Leben, es verändert sich mein Umfeld und dann bin ich auch viel angenehmer für meine Familie und für die anderen. Stimmt das? Okay. Als ich hierher gefahren bin, gestern und auch heute, war mir relativ klar, worüber ich mit euch sprechen möchte und ich habe doch eine gewisse Angst vor meiner eigenen Courage gehabt, weil ich dachte, boah, es ist zweiter Advent und natürlich sind wir in dieser Vorweihnachtszeit und mein Thema geht doch ein bisschen in eine andere Richtung. Und als du die Einleitung gemacht hast, habe ich gedacht, okay, das ist so eine starke Bestätigung. Ich habe überlegt, ob du vielleicht in mein Konzept gespickelt hast, weil du hast einige von den Punkten, die mir auf dem Herzen liegen, tatsächlich sogar schon punktuell angesprochen. Und ich möchte euch heute mal ein bisschen in das Thema mit reinnehmen, was mich beschäftigt. Wir haben, ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, wir haben ein großes Vorrecht, Jesus kennen zu dürfen. Seid ihr mit mir? Es ist ein großes Vorrecht, wenn du Jesus erfahren hast, wenn du ihn erlebt hast in deinem Leben, wenn du festgestellt hast, es ist keine tote Religion, dann ist es ein großes Vorrecht, weil wir vielleicht in denselben Schwierigkeiten leben, wie mein Bruder schon gesagt hat, wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir haben aber einen Vorteil. Wir haben einen starken Held an unserer Seite. Und wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir natürlich unweigerlich, und in meinem Zeugnis sage ich immer, diesen Vers, Galater 4, Vers 4, da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und dieser Vers ist ja genau jetzt auf die Vorweihnachtszeit bezogen. Ich glaube aber nach wie vor, dass es ein sehr zeitaktueller Vers ist, der für alles gilt, was uns betrifft, nämlich Gott hat so seine Zeitpunkte. Und es ist manchmal so ganz anders, als ich mir das vorstelle. Und trotz allem ist es manchmal eine Herausforderung. Wenn ich jetzt so an Weihnachten denke, dann ist es so schön, dann versuchen wir so in das Fest des Friedens zu kommen, und eigentlich hört man, wenn ihr ganz ehrlich seid, man hört doch ganz oft, dass gerade zu Weihnachten gestritten wird, wie das ganze Jahr nicht. Weil die Leute auf einmal Zeit haben füreinander, weil sie auf einmal aufeinander sitzen, weil sie auf einmal gezwungen sind, miteinander zu reden, und da denke ich manchmal, ist schon interessant, und ich nehme mich da nicht aus. Ja? Man merkt dann manchmal, okay, das gibt schon eine Herausforderung. Und mir ist eins bei der ganzen Sache wichtig geworden, und zwar, wenn ich an Weihnachten denke, wenn ich also diese Weihnachtsgeschichte, die ich jetzt nicht, das feiert ihr nächste Woche, die ich jetzt nicht einzeln nochmal aufführen möchte, aber wenn ich daran denke, dass Gott Jesus gesandt hat, als der, der dafür gesorgt hat, dass wir heute im Frieden leben dürfen mit Gott, das ist ja die Geschichte, dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir aber auch einen Feind haben, der gerne das Werk zerstören möchte, was Gott für uns geplant hat. Seid ihr mit mir? Das wissen wir an Weihnachten, wie schnell ist Ostern geworden. Wenn es auch damals 33 Jahre später war. Aber der Feind hat versucht, das kaputt zu machen. Das erleben wir auch in der heutigen Zeit noch. Und mir ist es so wichtig geworden, und du hast es so schön angesprochen, weil man hört das heute gar nicht mehr oft in Gemeinden. Wir leben in einer Zeit, wo wir zu Weihnachten was feiern? Dass wir die Ewigkeit mit unserem Vater verbringen dürfen. Seid ihr mit mir? Jesus ist gekommen, damit wir die Ewigkeit mit unserem Vater verbringen dürfen. Jesus ist gekommen, damit wir nicht in der Gottesferne leben müssen. Jesus ist gekommen, dass wir nicht, und ich verwende ehrlich gesagt Worte wie Hölle und Buße und Sünde nicht so wahnsinnig gern, umschreibe sie gerne, weil ich glaube, dass die Hölle muss der Ort sein, wo Gott nicht mehr da ist, wo seine Liebe nicht mehr vorhanden ist. Ein Ort von tiefsten Depressionen, von größtem Leid und Schmerz, von Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, und es gibt keinen Ausweg daraus. Das muss die Hölle sein, stimmt das? Und wir dürfen durch Jesus, ohne das verstehen zu müssen, das gefällt mir so im Evangelium, dass wir das Evangelium gar nicht verstehen müssen. Ja, wir müssen das gar nicht alles begreifen, wie das alles war. Wir dürfen es annehmen, und wir dürfen, Heiliger Geist, sagen, komm, wirke du in meinem Leben. Und als ich das getan habe, habe ich nur noch angefangen zu staunen, wie Gott das tut. Wie er Stück für Stück in meinem Leben Dinge verändert hat, wie er mit mir weitergeht. Ich vergleiche ja gerne den Heiligen Geist mit so einem Navigationssystem. Da gibst du den Weg ein, das macht Gott für uns, und dann führt er uns dahin. Und wenn du mal falsch fährst, dann kriegst du einen zwischen die Hörner, ne? Nein, dann sagt die Stimme ganz freundlich, bitte wenden. Nächste links, nächste rechts. Ja, kennt ihr das auch so? Und so ist der Heilige Geist mit uns. Er hat nicht auf dem Schirm, uns zu drängen und zu prügeln und zu quälen, sondern er möchte uns zu dem Ziel führen. Und Weihnachten fängt diese Geschichte an, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Trotz allem, wenn wir ein bisschen weitergehen und wenn wir mit einbeziehen, dass wir einen Feind haben, ist es so, dass wir in dieser Situation nicht verharren dürfen und sagen, ja, das hat der liebe Heiland ja alles schön gemacht, Amen. Sondern wir wissen, es gibt auch Herausforderungen. Und ich finde es sehr interessant, du hast vorhin angesprochen, in der heutigen Zeit, mir geht es so wie euch, wenn du heute den Fernseher anmachst und ihr Bibelkundigen die Bibel aufschlagt und ihr guckt mal in die sogenannte Endzeitrede Jesu. Da steht zum Beispiel Matthäus 24, steht aber auch in Lukas und Johannes. So, und dann guckt ihr da mal rein. Und dann vergleicht ihr mal, was im Fernsehen oder in Nachrichten gerade kommt, mit dem, was in der Bibel steht. Dann werdet ihr feststellen, das erfüllt sich gerade 1:1. Also Jesus hat vor über 2000 Jahren vorhergesagt, was heute passieren wird. Und natürlich wartet die Gemeinde Jesus schon seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber wenn ich mir das heute angucke, wie nah wir da dran sind, wie viele Dinge sich erfüllen, und jetzt kannst du das lesen, Matthäus 24, Abvers 4, ihr werdet hören von Kriegs- und Kriegsgeschrei. Ihr werdet hören von Katastrophen. Ihr werdet hören von einer überliefert den anderen. Ihr werdet hören von falscher Lehre. All diese Dinge, Kinder überliefern ihre Eltern und umgekehrt. All diese Dinge. Und dann siehst du, ja, es ist heute wirklich schon vorhanden. Und dann steht später sogar, ich komme darauf vielleicht noch ein Bibelvers, wo es heißt, und ihr werdet um meinen Namens willen getötet und gehasst werden von ganzem Volk. Und da habe ich gedacht, ja, also gut, jetzt sind wir ja in Deutschland, ne? Slow down. Also in Deutschland. Doch, sag heute mal was gegen bestimmte Themen hier in Deutschland, dann wirst du gehasst. Vielleicht haut man dir nichts auf die Nase, aber du wirst gehasst. Und das merke ich also so stark. Und jetzt finde ich so interessant, wenn ich mir jetzt diese sogenannte Endzeitrede Jesu, ich nehme mal jetzt Matthäus 24, nehme und ich fange an zu lesen beim Vers 4. Das könnt ihr gerne mal machen zu Hause, wenn ihr das nächste Mal eure Andachtzeit habt, lest es mal nach. Dann beginnt dieser Vers 4 ganz interessant, nämlich mit folgenden Worten. Da steht, pass auf, lass dich nicht verführen. Und ich habe überlegt, warum steht das da? Also ich habe gehört, dass in der Bibel 366 Mal drin steht, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, ob das in der deutschen Bibel wirklich so ist, in welcher, außer ich glaube es jetzt einfach mal. Das wäre dann so für jeden Tag einmal plus Schaltjahr sogar. Ja, so. Wenn jetzt einmal mehr gestanden hätte, fürchte dich nicht, wäre ja nicht schlimm gewesen, oder? Hätte aber zum Text fast besser gepasst. Also wenn Jesus zu mir sagt, fürchte dich nicht, das alles muss kommen, hätte mir vielleicht besser gefallen. Aber nein, er sagt, hey, pass auf. Lass dich nicht verführen. Dann habe ich überlegt, was ist denn die Gefahr? Wo kann ich denn verführt werden? Und da sind mir ein paar Sachen bewusst geworden. Eines der Dinge, wo ich verführt werden könnte, ist zum Beispiel, dass ich vielleicht undankbar sein kann. Dass ich, obwohl ich ein Vorrecht habe, hier in einem Saal zu sein heute Morgen in Frieden aufgewacht zu sein, in einem Gottesdienstrahmen zu sein, wo wir Religionsfreiheit haben, wo keine Dschihadisten reinstürzen können und uns alle verfolgen. All diese Dinge, dass ich trotzdem dazu, ich rede nur von mir, bei euch hier ist es anders, dass ich trotzdem die Gefahr haben könnte, undankbar zu sein und zu meckern, was alles doch noch schöner wäre, wenn es anders wäre. Vielleicht gibt es bei mir auch die Gefahr, dass ich religiös sein kann, also viele Dinge wissen kann, aber sie nicht wirklich lebe. Ich habe festgestellt, dass der Weg vom Kopf ins Herz manchmal sehr weit ist. Kennt ihr das auch? Dann weiß ich Dinge, aber ich schaffe sie nicht umzusetzen. Und ich glaube, da gerade kommt wieder der gute Heilige Geist ins Spiel, weil der sagt, hey, ich möchte dabei helfen. Weil ich weiß, Gott weiß, dass du das nicht alleine kannst. Aber mit Gottes Hilfe, durch seinen Heiligen Geist, ist es möglich. Und dafür hat er uns gegeben. Aber die Gefahr ist, dass ich trotzdem da dran vorbeirutsche. Und es kann auch sein, dass ich die Gefahr habe, und das kommt wieder sehr stark jetzt auf mein Zeugnis, dass ich vielleicht aufhöre zu beten. Gebet ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden, weil ich weiß, dass das Gebet meiner Eltern, das Gebet der Menschen, die damals sich um mich gesorgt haben, und ich komme jetzt noch durch Gemeinden, wo die Leute sagen, ach, du bist der, dein Vater hat damals gesagt, sein Sohn macht so viel Sorgen und da haben wir für dich gebetet. Gebet hat Kraft. Und meine Mutter, wie ihr aus meiner Geschichte wisst, ist wach geworden in der Nacht, wo ich meinen Selbstmordversuch hatte und hat im Gebet dagegen angekämpft, dass ich meine Ewigkeit in Gottes Ferne verbringen muss. Gebet ist so wichtig und ich glaube, wir haben die Gefahr, auch da drin nachzulassen. Und weil Jesus wusste, dass es alles so wichtig ist für uns, hat er uns damals schon gewarnt und gesagt, hey, pass auf, lass dich nicht verführen. Ich möchte euch ein bisschen in das Thema Mission heute reinholen, weil ich glaube, dass Mission der Bereich ist von Gottes Auftrag, der bei uns relativ einfach ist, aber in anderen Ländern oftmals ganz anders aussieht. Bevor ich aber euch in das Thema reinhole, möchte ich euch gerne mit einer kleinen biblischen Geschichte, einem kleinen biblischen Bericht, möchte ich euch gerne mal auf einen Punkt holen, der mir wichtig ist. Und zwar kennt ihr den alle, oder kennt ihr diese Geschichte alle, das ist die Geschichte von den vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus tragen. Wer kennt diese Geschichte? Denke ich mal alle, kennen wir schon aus der Sonntagsschule. Aber ich finde es eine sehr interessante Geschichte und deswegen möchte ich sie noch mit euch aufrollen. Ich lese sie euch mal ganz kurz vor aus Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und ich lese es euch mal aus Hoffnung für alle, weil ich das mag, dass es so in einem leichten Deutsch geschrieben ist. Da heißt es, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war, und viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen, und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Und durch diese Öffnung ließ sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Bis hierhin Gottes Wort. Wenn wir weiterlesen, wissen wir, dass dieser Mensch auch geheilt wurde. Wobei man gar nicht mehr über ihn weiß. Also ich habe keinen Namen von ihm gefunden oder irgendwas. Man weiß nicht viel über ihn. Aber wir wissen, er wurde geheilt. Und ich glaube, interpretieren zu dürfen, dass auch diese vier Jungs gesegnet wurden, die ihn dahin gebracht haben. Ja, das, so habe ich meinen Gott kennengelernt. Ja, interessant ist die Geschichte aber an einem Punkt. Und da könnte man, wenn man so eine Geschichte liest, so sagen: Ach, wie schön. Ja, das war doch schön. Die haben das gemacht. Und dann ist er geheilt worden. Und preisen Herrn, lesen wir weiter. Lass uns die Geschichte mal ganz kurz angucken. Wer von euch hat ein eigenes Haus? Okay, sind einige. Darf ich dich mal fragen? Du hast in deinem Haus einen super gesegneten Hauskreis. Und der Sprecher, der den Abend da ist, ist jemand, der von Gott mächtig benutzt wird. Und es ist bekannt, dass da wirklich etwas passiert, wenn der betet. Und jetzt ist natürlich die Hütte voll, weil das lieben wir. Irgendwo hinzugehen, wo besonders viel los ist und wo wir was abholen können, das mögen wir alle. So, jetzt ist die Hütte voll, jetzt hast du aber jemanden, wo du sagst, der müsste eigentlich zu Jesus. Und du nimmst ihn, also ich und der Jörg und du und noch einer. Und jetzt stellen wir aber bei dir fest, Haus ist voll, kommen nicht mehr rein, Brandschutzverordnung, weiß ich nicht, geht nicht mehr rein. Und jetzt fängt der Jörg und der Markus an deinem Haus an der Seite nach oben zu kraxeln. Und dann machen wir oben ein richtig schönes kleines Löchchen in dein Dach. So, dann geht das vielleicht noch so durch die erste Etage, weil wir müssen ja nach unten vor den Kamin, wo das Leben stattfindet. Und dann möchte ich mal vermuten, ihr seid ja alles gottesfürchtige Menschen und seid wohl schon eine ganze Weile mit Jesus auf dem Weg. Ich vermute, dass ihr dann sagen würdet: Halleluja. Wahrscheinlich würdet ihr sagen: Preis den Herrn. Da sind endlich welche, die das umsetzen. Ja? Würde das so, ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht sagen würdet: Sag mal, spinnt ihr? Habt ihr einen Vogel oder was? Sag mal, das hatte ich doch gerade erst letztes Jahr Dach decken lassen. Weißt du, was das gekostet hat? Spinnst du? Ja, ich glaube, dass es so gewesen sein könnte auch damals. Und ich glaube, dass sie auch damals vielleicht was zwischen die Hörner gekriegt haben dafür. Aber weißt du, da waren ein paar Männer, und das ist der Punkt, worauf ich hinkommen möchte. Vielleicht seht ihr die Geschichte jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel. Da waren ein paar Männer, die haben gesagt: Wir müssen den zu Jesus bringen. Koste es, was es wolle. Und das beeindruckt mich. Das beeindruckt mich. Ich gucke rein, unser Hilfswerk besteht seit über 50 Jahren. Ihr seht, wir haben diese drei Bausteine: verfolgte Christen beistehen, Notleidende helfen und Jesus Christus bekannt machen. Vor über 50 Jahren wurde das Hilfswerk gegründet. Open Doors, Bruder Andrew, habt ihr mitbekommen, ist gerade verstorben. Das sind geistliche Helden, die haben etwas auf die Beine gestellt gegen Widerstand. Sie haben etwas aufgebaut. Das sind die Männer, die gesagt haben: Wir müssen aktiv werden, wir müssen etwas tun, es darf nicht so bleiben, wie es ist. Wir können das Evangelium nicht alleine aufbrauchen und uns wohlfühlen in unserem eigenen kleinen Kreis. Wir müssen derer gedenken, denen es nicht so gut geht. Und für mich sind das Helden. Und ich freue mich, dass ich in einem Werk arbeiten darf, wo ich wenig mit zu tun habe, was jetzt draus geworden ist. AVC, 50 Jahre, über 60 Länder der Erde, über 1000 internationale Mitarbeiter, über 5000 Kinder in Schulpatenschaften, über 11.000 Kinder in Schulen, die wir selber unterhalten und. Ich könnte immer weiter erzählen. Weil ich weiß, dass es ein Vorrecht ist, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen in seinen Herzensanliegen. Und sein Herzensanliegen ist, er möchte, dass niemand verloren geht. Ich möchte euch mal mit reinnehmen in die drei Punkte, einfach nur ganz kurz, ganz, ganz punktuell, die uns bewegen. Wir haben auf der Welt ja jetzt etwa 8 Milliarden Bürger. Man sagt, dass etwa 2,2 Milliarden Anhänger sind des christlichen Glaubens. Also ich rede jetzt nicht von unbedingt wiedergeborenen Christen, aber also jetzt schaut mal, wie viel, was für ein großer Teil der Erde hat diese gute Botschaft noch nicht gehört. Und man sagt, dass es weltweit immer noch etwa 7000 unerreichte Völker gibt. Das finde ich schon richtig heftig viel. Man sagt, dass etwa nur 21% der 8 Milliarden Menschen, also etwa 21% der 8 Milliarden Menschen, die wir weltweit haben, haben immer noch keine vollständige Bibel in ihrer eigenen Muttersprache. Also ein Viertel fast hat immer noch keine eigene Bibel. Und Deutschland ist wahrscheinlich das Missionsland Nummer 1 mit ungefähr 2% wiedergeborenen Christen, wenn überhaupt. In der Ukraine, ich weiß nicht, habt ihr gehört, sind es einige mehr. Man sagt, dass die Ukraine, das fand ich sehr interessant, jetzt auch im Zusammenhang jetzt mit dem Krieg, dass sie wirklich in den U-Bahn-Schächten Gottesdienste gehalten haben, Menschen für Jesus gewonnen haben. Man sagt, dass die Ukraine europaweit die meisten evangelikalen Christen hatte. Und ich glaube, dass da auch immer noch ein Segen drin ist, dass da Beter sind, dass vielleicht manches sogar noch verhindert wurde, obwohl es alles so schlimm ist, wie es ist. Wir als Hilfswerk konnten mit der Hilfe von euch, mit der Hilfe der Gemeinden, konnten wir fast 400 Tonnen Hilfsgüter sofort am Anfang in das Land reinpumpen. Viele sind ja geflüchtet vom Norden dann Richtung Süden oder rüber, also vom Osten Richtung Norden, Richtung Süden und wurden in Gemeinden aufgenommen. Da haben die manchmal 30, 40, 50 Leute aufgenommen, hatten aber gar keine Matratzen, gar kein Bettzeug, gar nichts. Und dann haben wir da mit solchen Sachen helfen können. Also ich finde das so schön, wenn wir uns aufmachen dürfen und helfen dürfen. Wir haben über 400 Personen abgeholt von der Grenze und haben sie in Gemeinden verteilt. Die sind so bei uns in Nidda durchgelaufen, durften sich 2-3 Tage erstmal ausruhen, duschen, essen und sind dann weiterverteilt worden in Quartiere. Ich finde das so stark, was möglich ist, wenn Menschen sagen, hier bin ich und nicht hier ist mein Nachbar. Und das wünsche ich mir so sehr auch zu dieser Weihnachtszeit, dass wir diesen Gedanken auch zulassen, dass wir ein großes Vorrecht haben, Weihnachten feiern zu dürfen, aber dass da auch noch ein Hintergrund in der ganzen Geschichte drin ist. Oswald J. Smith hat eine sehr harte Aussage getroffen, die könnt ihr nachgoogeln. Ich gebe sie nur weiter, ich sage jetzt nicht, dass es meine Meinung ist, ich zitiere ihn nur. Er hat gesagt, niemand hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, solange es Menschen gibt, die es noch gar nicht gehört haben. Das ist ein harter Satz, ne? Aber es ist ein Stückchen Wahrheit dran. Wir drehen uns auch in unseren Gemeinden, ich darf das vielleicht so frei sagen, doch sehr oft um uns selber. Und es gibt leider noch so viele Menschen, die es noch nicht gehört haben. Und dann kommen die Missionare ins Spiel, die einen Ruf und einen Auftrag bekommen. Versteht mich bitte richtig, ich sage euch nicht, dass ihr jetzt alle in die Mission müsst. Ich glaube, dass wenn Gott eine Berufung gibt, dann gibt er die Befähigung. Ich gehe nur, wenn ich ein Mandat habe von Gott. Weil sonst kriege ich eins auf die Hörner. Stimmt das? Wir haben den Andreas Berglesow, der ist jetzt wieder in Sibirien. Da haben wir so Spezialfahrzeuge. Dann fahren die über, weil im Winter sind ja die ganzen Flüsse gefroren. Dann fahren die Sibirien bis an den Polarkreis, bis runter, tief hinein. Manchmal 200-300 Kilometer ohne Handynetz, ohne Tankstelle, ohne Restaurant, ohne Arzt, ohne schickes Hotel. Und sie fahren da rein, um das Evangelium zu verkünden, bauen Gemeinden und bauen Gemeinden. Und der andere hat mich gefragt, Markus, du bist doch auch so ein Abenteurer, möchtest nicht mal mit? Und dann habe ich gesagt, pff, 50, 60 Grad minus. Jörg, du gehst Pipi machen, dann kommen unten Eiswürfel an. Da brauchst du ein Mandat für. Ich gehe nicht mit aus Abenteuerlust. Aber wenn Gott zu dir oder zu mir sagt, hey, mach das, ich möchte dich da benutzen, dann lasst uns gehen. Weil es gibt keinen Ort, der sicherer ist, wo wir sein können, als da, wo Jesus uns hinstellt. Ich möchte euch in das Thema Not mal mit reinnehmen. Wir haben etwa 70-75% der Weltbevölkerung leben in Not, haben nicht das, was sie brauchen zum täglichen Leben. Man sagt, dass etwa 2,6 Milliarden, also ihr könnt euch ausrechnen, das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung, hat keinen regelmäßigen Zugang zu frischem Trinkwasser. Das sind Sachen, die wusste ich nicht. Und ich sage euch das auch nicht, um euch das Herz schwer zu machen. Ich sage euch nur, ich glaube, wir haben Grund, dankbar zu sein. Täglich sterben etwa 10.000 Menschen, die Hälfte davon Kinder, an verschmutztem Trinkwasser, weil oft ist es ja so, dass dann auch durch das Trinkwasser, verschmutzte Trinkwasser, Krankheiten entstehen, die bei uns ohne Probleme heilbar wäre, aber da fehlen die Medikamente dafür. Also das sind alles Situationen, die wir haben, wo wir sagen dürfen, Gott, wir haben so ein großes Vorrecht. Man sagt, dass weltweit fast 1 Milliarde Menschen, also 820 Millionen ist die Zahl, die ich gefunden habe von UNICEF, haben Hunger, leiden unter Hunger. Und 93 Millionen, bin ich schon fertig mit den Zahlen, weil ich möchte euch damit auch nicht bedrücken, ich möchte euch nur einmal reinnehmen in die Situation. Warum setzen wir uns für Notleidende ein? 93 Millionen Menschen sind heute aktuell in diesem Augenblick auf der Flucht vor Krieg, vor Naturkatastrophen, vor Hunger und vor allen möglichen Situationen. Da sehen wir jetzt natürlich an der Ukraine, es ist uns sehr nahe gekommen, aber Krieg haben wir schon die ganze Zeit. Hunger haben wir schon die ganze Zeit. Das ist nichts Neues, das wissen wir auch. Und wir haben etwa, jetzt kannst du das Bild mal einspielen, das passt vielleicht ganz dazu, das sind eigene Bilder, also nicht irgendwo runtergeholt. Wir haben etwa 100 Millionen Straßenkinder weltweit, die auf der Straße leben und sich auf der Straße versorgen müssen, weil sie kein vernünftiges Elternhaus haben oder gar kein Elternhaus haben. Wir haben ein fantastisches Projekt, zum Beispiel in den Philippinen, da in den Manila, in den Slums, wo der Carsten Aus und sein Team reingehen und sie holen teilweise Babys von der Müllkippe, die weggeworfen wurden, weil die Kinder missbraucht wurden, dann oft die Kinder bekommen und nicht wissen, was sie damit machen sollen und so weiter und so fort. Das sind Arbeiten, dafür brennt uns als AVC und viele andere Werke auch. Ich bin hier heute als Repräsentant von AVC, aber ich repräsentiere Mission. Weil es gibt so viele fantastische Werke, die diesen Auftrag annehmen. Ich glaube, dass wir uns auch zu Weihnachten, wo wir, und ich habe das mit meinen Kindern immer wieder gesehen, wo wir die Kinder oft mit Geschenken überhäufen in unserem Land, da auch dran zu denken. Wir haben tatsächlich Aktionen. Wir haben jetzt gerade eine Gemeinde, hat mich angefragt, sie würden gerne was geben für Kinder in der Ukraine. Wir haben spontan ein Projekt gemacht, wo wir für mehrere 1.000 Euro den Grundnahrungsmitteln, also wir haben für fast 50.000 Euro gerade gekauft, 10 Tonnen Reis, 10 Tonnen Öl, 10 Tonnen Mehl, um das in Hilfspaketen da verteilen zu können. Und mein Herz hat so dafür gebrannt, dass wir gesagt haben, ich würde mir so wünschen, dass wir auch den Kindern so ein bisschen Süßigkeiten reinpacken. Und dann haben wir nochmal eine Spende von einer Gemeinde bekommen, dass wir für 4.000, 5.000 Euro nochmal Süßigkeiten kaufen können, um einfach so mal für einen Moment einem Kind das Leben zu versüßen, was in so einer Situation leben muss. Und dafür brennt mein Herz. Wenn ihr euch interessiert für unsere Arbeit, dann geht doch mal auf unsere Homepage. Ich kann nur werben, wir sind ja in einem Zeitalter von Technik. Wir haben YouTube-Videos, wir haben auf unserer Homepage viele Projektvideos. Schaut euch das an, ich habe so ein kleines Heft mitgebracht. Nehmt das mit, das ist dieses 50 Jahre AVC-Jubiläumsausgabe. Da wird auch beschrieben, wie der AVC entstanden ist. So, wenn ihr Interesse habt, guckt euch das einfach mal an und lasst euch doch von Gott einfach leiten, was für euch vielleicht auch dran ist. Ich möchte euch aber in einen weiteren Punkt, wo wir gar nicht so wahnsinnig viel tun können, außer zu beten, auch noch ganz kurz mit reinnehmen. Und zwar ist es die Situation von verfolgten Christen. Man sagt, dass etwa einer von 8 Christen weltweit unter Verfolgung lebt. In Asien, in Afrika sind es 1 von 6 und in Asien, sagt man, sind es 2 von 5. Und jetzt wird es sehr praktisch, weil jetzt kann ich zählen. 1, 2, 3, du und du. 1, 2, 3, du und du. Jetzt wird es mal praktisch. Bildlich gesehen, wir haben ein großes Vorrecht, in einem Land leben zu dürfen, wo wir nicht Angst haben müssen, dass die Polizei reinstürmt. Wir haben das in Nigeria immer wieder. Ich möchte euch gleich in das Land in Nigeria mal kurz mit reinnehmen, aber vielleicht darf ich vorher sagen, wir haben im Jahre 2000, hat Open Doors, die ich fantastisch finde, die haben die Zahl von 100 Millionen verfolgten Christen bekannt gegeben. Und im Jahre 2020 sprach man von 250 Millionen. Und heute gibt Open Doors die Zahl von 330 bis 360 Millionen verfolgten Christen raus. Ihr seht, wie das explodiert. Und warum? Weil unser Evangelium Wahrheit ist. weil wir einen Feind haben, der weiß, dass Gott die Kraft und die Macht hat, Dinge zu verändern und dass er sein Volk reinholen möchte. Und er wütet dagegen mit all den Möglichkeiten, die er hat. Und daher kommt der Streit, daher kommt Krieg, daher kommt Missbrauch, daher kommt Vergewaltigung. Wir haben das gerade in Afrika immer wieder. Tausende von jungen Frauen werden jährlich verschleppt, zwangsverheiratet, vergewaltigt, zwangskonvertiert, werden einfach in irgendeine andere Kaste oder in eine andere Religion reingeboren. Wir haben das in Indien, in Sri Lanka, in Pakistan, in Nigeria. Ich kann euch weitererzählen, weiter. Ich möchte euch mit einem Video, das ist jetzt das Video Mohanred, möchte ich mit einem Video mal reinnehmen, die persönliche Geschichte von einem Mädchen, die ich im Oktober in Nigeria kennengelernt habe und ein kleines Interview mit ihr gemacht habe. Schaut euch das bitte mal an.
Wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück. Doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat.
So it was just God. It was God that delivered me. I still have nightmares sometimes.
Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem 11-jährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst.
So I live in fear. Forgiving is not as easy as people would think it should be.
Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
Ich glaube, es ist ein großes Vorrecht, beten zu dürfen. Und auch für diese Geschwister beten zu dürfen. Und ich habe viele von ihnen kennengelernt. Du kannst mal das nächste Bild machen von dem Sheikh. Der Sheikh ist ein, ich weiß nicht, warum er Scheich heißt, aber er ist ein ehemaliger Gelehrter im Islam in Nigeria. Und er hat ein Trainingscamp für MBBs. MBB heißt Muslim Background Believers, also ehemalige Moslems, die sich bekehrt haben. Er hat ein Trainingscenter aufgebaut, wo sie diese Menschen ausbilden. Wir als AVC finanzieren das mit. Und da werden praktisch die Moslems mit dem christlichen Glauben so nahe gebracht, dass sie das weitergeben können an andere. Und die gehen dann in diese Gebiete rein. Selbst Fulani-Hirten habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind diese, die unsere Dörfer da überfallen. Ich war in einem Dorf, sind über 100 Menschen getötet worden beim nächtlichen Angriff. Das sind diese Fulanis. Kannst du mal das Bild vom Evangelisten bitte zeigen? Und sie werden ausgebildet in diesen Trainingcamps. Und dieser Mann, den habe ich kennengelernt, der geht, das ist auch ein MBB, und er geht rein zu den Fulanis in diese Gebiete, wo auch die Krieger sind. Und er hat innerhalb der letzten 12 Monate schon 75 von den Moslems zum Glauben geführt. Das sind Helden. Das sind Helden. Und ich glaube, dass wir ein großes Vorrecht haben, eben von Jesus auch vorsichtig ermahnt zu werden, nicht zu vergessen und für sie einzustehen. Und ja, Mission hat auch was mit Finanzen zu tun. Natürlich, wenn wir die Trainingscamp finanzieren, dann geht das nicht mit Gebet, das geht mit Pinke-Pinke. Ist halt so. Aber das Wichtigste, was ist, ist, dass wir beten, dass Gott Türen öffnet für Evangelisation, dass wir Material reinbekommen in die Länder. Nordkorea ist so verschlossen. Wir haben inzwischen in Nordkorea eine Backstube, wo wir Brötchen backen und Sojamilch an Kinder ausgeben. Gott öffnet Türen. Wir haben in China nicht mehr die Möglichkeit, Literatur reinzubringen. Im Augenblick basteln wir an einer Pille, die ist so groß wie eine Pille. Das ist wie ein kleiner Projektor. Und damit kannst du die ganze Bibel an die Wand leuchten, in die Luft reinleuchten. Und so können sie die Bibel lesen. Und wenn sie irgendwie erwischt werden oder Gefahr ist, dann kannst du das Ding einfach schlucken. Und dann kommt es auf natürlichem Wege irgendwann wieder zurück. Gott ist viel erfinderischer als der Feind. Amen. Gott ist viel erfinderisch, aber wir müssen beten, dass Gott Menschen beruft und dass auch die Gemeinden in Deutschland beruft und in Amerika und in der ganzen Welt, dass wir die Menschen, die diese Arbeit machen, tatsächlich auch in unseren Gebeten tragen. Laut Open Doors haben wir allein im letzten Jahr, allein in Nigeria vielleicht ganz kurz nur, das ist ein Land mit etwas über 200 Millionen Einwohnern, das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Im Norden ist schon Scharia, in der Mitte schwappt immer weiter rüber. Sie versuchen, die Christen zu vertreiben. Da ist eben dieses Nordosten, wo wir jetzt auch waren. Und im Süden ist eher christlicher Background. Aber allein in diesem Land wurden im letzten Jahr 4.650 Christen getötet. Bei solchen nächtlichen Angriffen, bei Angriffen auf Gemeinden. Man sagt, dass etwa 20.000 Christen in den letzten 5 Jahren da getötet wurden. Ich glaube, dass wir beten dürfen, dass Gott die Herzen von einem Saulus zu einem Paulus macht. Und wir wissen, dass Gott den Menschen begegnet. Wir hören immer wieder von diesen Zeugnissen, wie Moslems sagen, ihnen ist Jesus begegnet. Sie haben Jesus gesehen. Jesus ist zu ihnen gekommen im Traum. Jesus ist ihnen gekommen, hat ihnen gesagt, ich bin die Wahrheit. Und sie kehren um und sie verändern sich. Aber wir dürfen anhaltend dafür beten, dass Gott sein Reich baut. Warum? Weil wir eines Tages, wenn die Zeit erfüllt ist, bei unserem Vater sein dürfen. Und dann möchte ich gerne, dass noch ganz viele von meinen Nachbarn dabei sind, du auch. Ich möchte gerne, dass ganz viele von diesen Menschen, Nigeria, diesen Moslems, ich habe dieses Buch, möchte ich euch sehr empfehlen, Jesus Mohammed, wenn ihr euch mal damit auseinandersetzen wollt, was der Glaube, der Unterschied zwischen Islam und christlichem Glauben, er schreibt das sehr einfach, er schreibt mit Suren, mit Bibelversen, stellt es gegenüber. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich angefangen zu verstehen, warum Moslems so sind, wie sie sind, was ihr Hintergrund ist. Warum überfallen sie Kinder? Warum werden Kinder, ich hörte jetzt in Afghanistan, ein 5-jähriges Mädchen wurde verkauft. Und weil sie war anbezahlt schon. Und weil sich das Bein gebrochen hat, wollte der Käufer das Kind nicht mehr haben und fordert seine Anzahlung zurück. Und die ganze Bericht ging darum, dass der Mann verzweifelt nicht weiß, wer die Anzahlung zurückzahlen soll. Leute, das ist der Teufel. Das ist nicht Gottes Plan für den Menschen. Ich habe die Geschichte gehört von einem 12-jährigen Mädchen, die wurde mit einem 72-jährigen Mann verheiratet, auch wieder Afghanistan. Ein Jahr später war das Kind schwanger. Das ist nicht Gottes Plan für die Menschen. Und ich glaube, wir dürfen zurückkommen wie diese 4 Freunde. Und wir dürfen uns wieder hinstellen und sagen, das muss vor Jesus, koste es, was es wolle. Und ich glaube, wir dürfen uns wieder auf diese 2 Waffen stellen, die Gott uns gegeben hat. Ich glaube, Gott hat uns 2 Waffen gegeben. Das eine ist sein Wort. Seid ihr mit mir? Gott hat gesprochen. Und Gott hat gesprochen, er möchte keinen Streit, er möchte keine Scheidung. Und ich glaube, dass es auch eine Art der Verführung ist, dass selbst in christlichen Gemeinden inzwischen gesagt wird, naja, wenn die Leute sich nicht mehr vertragen, dann lassen sie sich halt scheiden. Nein, Gott will das nicht. Und wir stellen es auf das Fundament und solange wir wissen, dass die Entscheidung letztendlich der Mensch selber trifft, weil er muss Ja oder Nein zu Gott sagen. Aber ich kann so lange beten bis zum letzten Atemzug und kann ihn nicht aufgeben. Und ich kann beten für Menschen, die in meinem Umfeld sind und die Jesus ablehnen. Ich habe ein paar auf dem Gebetszettel, wo ich denke, das wird schwierig. Aber ich habe sie jeden Tag auf meinem Gebetszettel, weil es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, sondern es ist meine Aufgabe, sie für Jesus zu bringen. Und das, diese beiden Punkte, die wollte ich euch gerne heute auch in die Weihnachtszeit mit reingeben. Passen wir auf. Und das spricht der Jesus, den wir jetzt feiern, der jetzt gerade kommt. Passen wir auf, dass wir uns nicht verführen lassen, zu vergessen, was das Evangelium Jesu wirklich ist. Nämlich ein großes, großes Vorrecht, aber auch ein großes Leid für viele Geschwister, die in anderen Teilen der Erde waren. Und weißt du, ich bin ein großer Fan von Patenschaften, Kinderpatenschaften. Ich habe das draußen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, guckt euch das an. Mit 30 Euro kann man im Monat so ein Kind vollumfänglich versorgen, das zur Schule gehen kann, weil wir wissen, dass nur Bildung Menschen verändert und so weiter und so fort. Wir haben dieses Thema, ich habe es gerade angesprochen, bin weggekommen. Mohammed hat seine zweite Frau, die Aisha, geheiratet, da war sie 6 Jahre alt. Und mit 8 hat er die Ehe vollzogen. Und das ist der geistliche Führer von ihnen. Also denken Sie, es muss so sein. Und wir können nur durch Bildung können wir dagegen angehen. Und mit diesen Schulpartnerschaften, mit diesen Projekten können wir Bildung reinbringen, können die Menschen eine Wahrheit bringen, nämlich die Wahrheit des Evangeliums. Ich würde gerne mit euch beten. Und vielleicht mögt ihr mit mir aufstehen. Und ich würde dich bitten, lieber Bruder, dass du schon mit nach vorne kommst. Und ich möchte mal etwas tun, was du vielleicht nicht gewohnt bist. Keine Angst, ich mache keinen Aufruf, du musst nicht nach vorne kommen. Hier wird nachher Gebetsteam da sein, das weiß ich. Eure Pastoren sind da, ihr könnt beten, auch mit jemand zusammen, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Aber ich möchte eins tun. Ich glaube, dass Gott heute gesprochen hat. Was er aber zu dir gesprochen hat, das weißt nur du selber, weil das hat der Heilige Geist in dein Herz gelegt. Das kann nur ein Mikroteil von dem sein, was ich heute erzählt habe. Aber ich habe festgestellt, dass wenn Gott zu mir spricht, ist es gut, wenn ich antworte. Und ich würde jetzt gerne eins tun mit euch. Ich würde gerne mal so 20, 30 Sekunden einfach mal Ruhe lassen. Ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht die Häupter neigt, vielleicht die Augen schließt, nur wenn ihr möchtet. Und mal in euch geht und fragt Gott, was war das, was du heute für mich hast? Und wenn Gott etwas zu euch gesprochen hat durch seinen Heiligen Geist, dass du jetzt vielleicht auch in deinem Herzen festmachst, sagst, ja, Jesus, da habe ich vielleicht nachgelassen oder da möchte ich ganz neu von dir angesprochen werden. So möchte ich mal ein paar Sekunden einfach ganz kurz Ruhe lassen, dass ihr in euch reingehen könnt. Und dann möchten wir beide nämlich für euch beten. Ja, und ich bin davon fest überzeugt, dass Gott zu dem einen oder anderen heute gesprochen hat. Und ich, wie schon gerade gesagt, ich möchte dir empfehlen, wenn Gott etwas zu dir gesprochen hat, dann ist er mit dir auf dem Weg und er möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Und dann ist es gut, wenn du darauf reagierst. Und so möchte ich mal währenddem bitte alle einfach aus Respekt vor Gott und den anderen vielleicht nicht rumschauen und vielleicht die Augen schließen oder runterschauen, möchte ich mal einfach nur fragen, gibt es irgendjemand hier, der sagt, ja, Gott hat heute etwas zu mir gemacht und gesagt und das mache ich jetzt fest mit ihm, das musst du uns auch nicht erzählen, aber wenn das so ist, dann würden wir das gerne segnen. Wir würden gerne Gottes Segen über deine Entscheidung aussprechen. Dafür würde ich dich bitten, dass du vielleicht dann ganz kurz deine Hand hebst und sagst, ja, hier, ich bin gemeint und dann möchten wir das festmachen vor Gott, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Ja, vielen Dank. Ja, es sind sehr viele. Herr Jesus, ich danke dir dafür, für das, was du reingelegt hast in unsere Herzen, weil wir sind dir so dankbar, dass wir ein lebendiges, funktionierendes Evangelium haben. Und dass wir nicht an einer toten Religion festkleben müssen, dass wir nicht irgendwelche Leistungen erbringen müssen, dass wir nicht irgendwelche Aktionen starten müssen, sondern dass wir mit deinem guten Heiligen Geist auf dem Weg sein dürfen. Und Herr, du hast uns heute neu angesprochen und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, geh jetzt durch die rein und versiegle das, was du heute festmachen möchtest. Versiegle diese Entscheidung. Vater, wir sprechen aus vor sichtbaren und unsichtbaren Welten. Du bist unser Herr und du darfst mit uns weitergehen. Und du hast das Recht, uns zu verändern. Du hast das Recht, in uns hineinzusprechen. Und du hast das Recht, uns zu führen. Und das haben wir heute mit dieser Geste nochmal neu ausgedrückt vor sichtbaren und unsichtbaren Welten. Und wir segnen das im Namen Jesu, dass es Frucht bringt, die in der Ewigkeit wiedergefunden wird. 30, 60, 100-fach. Amen.